Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo wir keine lustigen Intros haben.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Wir sind gerade daran erinnert worden, dass eigentlich unsere lustig gemeinten und vielleicht nicht immer lustigen Intros schon seit einigen Wochen auf sich warten lassen, und unter diesem Leistungsdruck haben wir es wieder nicht geschafft.
Haben wir es erst recht nicht geschafft, würde ich sagen.
Aber trotzdem gibt's viel Grund zur guten Laune, weil wir heute den vierten und finalen Teil vom Race Around Ruanda aufnehmen, der Mini-Staffel, dem Special, wo der Flo uns erzählt, wie es gelaufen ist, 1000 Kilometer rund um Ruanda.
Genau. Mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Und es ist jetzt schon, die Erinnerung schwindet langsam und vermischt, wird schon langsam zur Legende in meinem Kopf, weil es ist jetzt doch schon fast 3 Wochen her. Unser Plan, das innerhalb von einer Woche komplett durchzuziehen, ist leider gescheitert. Und die letzte Aufnahme ist auch schon über 1 Woche her. Und jetzt haben wir uns selbst nochmal die Folge angehört, die letzten paar Minuten, um uns daran zu erinnern, wo wir überhaupt stehen geblieben sind.
Aber wir haben Notizen und einen Schummelzettel, mit dem wird es funktionieren.
Wir werden uns drüber retten. Und ein bisschen was ist ja noch da bei mir.
Und jetzt freue ich mich auf deinen Teil der Erzählung über Ruanda, der noch aussteht. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass du dich verfahren bist, dann ein Stückerl retour gefahren bist, dann eingebogen bist in eine Gravel-Passage Richtung Ziel. Also es waren noch, wie viele Kilometer sind da noch offen gewesen?
Du fragst Sachen, das kann ich nicht sagen.
Aber es war circa der letzte Tag, also circa 24 Stunden werden es noch sein bis ins Ziel.
Genau, also ein bisschen weniger sogar noch, aber letzter Tag, das Ziel war irgendwie greifbar und es hat sich nicht mehr so unendlich weit weg angefühlt. Und dann bin ich reingestartet in diese Gravel-Passage. Es hat ganz harmlos begonnen, typischer Gravel, Lehm, Schlamm, nachdem es geregnet hat. Und ja, auf einmal stehst mitten im Dschungel, im Stockfinsteren, im Regen, und vor dir, vielleicht irgendwo unter dem ganzen hohen Gras und den umgestürzten Bäumen, irgendwo ein Single Trail versteckt. Und dann bin ich losgestartet und bin einmal hinein ins Abenteuer, ins Vergnügen.
Du hast das letzte Mal noch erzählt, dass deine Reifen schon komplett verklebt wurden, dass das Radl schon zu schwer war, weil einfach alles voll war mit dem nassen Lehmboden. Wie war das dann von dem her? Hast du genug Profil gehabt? Hast du irgendwie Probleme gegeben?
Wenn der Boden so ist, hat niemand genug Profil. Also ob ich jetzt 2 Meter weiterkomme, bevor der Reifen zuschmiert, oder ob er gleich zuschmiert, in Wirklichkeit hat da niemand genug Profil, aber es ist dann ein bisschen besser geworden, es sind ein paar steinigere Passagen gekommen und es war schon alles zu fahren, aber es war technisch extrem schwierig, weil es super rutschig war, sowohl am Hinterreifen als auch am Vorderreifen. Also es war wirklich extrem glatt und extrem rutschig. Aber ich habe die Passage einfach voll genossen. Also ich habe schon gesagt, im Dschungel waren kaum Zivilisten auf der Asphaltstraße, und jetzt da auf diesem Single Trail, da waren überhaupt gar keine Menschen. Da waren wir wirklich für sich alleine. Es waren zwar ein paar Reifenspuren von Fahrrädern, aber das war es dann auch schon. Und es hat dann geregnet und es war irgendwie so eine geile Luft, einfach im Dschungel. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so richtig dazu gesagt. Die Luft, die man in Ruanda atmet, ist nicht immer die allerbeste. Also in jedem Dorf werden irgendwo selbst Braunkohle erzeugt. Also da sind irgendwie so Lehmhütten, zugedeckt mit Blattwerk, und da raucht es brutal aus, weil dort wird Braunkohle selber hergestellt. Und natürlich auf der Straße die älteren LKWs, wo es einfach schwarz rausraucht. Und dort in dem Dschungel, da war wirklich nichts davon. Und da war wirklich so richtig gute Dschungelluft, zumindest teilweise. Und also sobald man wieder ein bisschen in die Nähe von einem Dorf gekommen ist, es wird auch sehr viel gekocht über offenem Feuer. Und also es riecht immer irgendwie ein bisschen verbrannt oder man fährt durch irgendeine Rauchschwade durch. Und das war in dem Dschungel dann gar nicht, und das war echt, es war richtig cool.
Wie lang war die Passage? Also jetzt nicht unbedingt in Kilometern, aber wie viele Stunden warst du da in dem Terrain unterwegs?
Also anhand meiner Handyfotos kann ich so circa, es dürften ungefähr 4 Stunden gewesen sein, wo ich da unterwegs war. Und also es war so ein richtig cooler Single Trail, teilweise ein bisschen breitere Straßen, aber hauptsächlich wirklich Single Trail. Und es war einfach richtig cool. Es hat mir richtig taugt, da im Regen allein, wirklich allein, obwohl ich die Spuren gesehen habe. Und das war richtig cool.
Wie ist es in so einer Umgebung mit dem Thema Angst oder Sicherheit? Ich kann mir das jetzt irgendwie schon vorstellen, dass das ein bisschen beklemmend sein kann. Es ist dunkel, du hast das Licht, das halt einen gewissen Bereich ausleuchtet, aber drumherum ist einfach wirklich stockfinster, und du weißt, du bist in Afrika, in einem Dschungel, da sind vielleicht da einige Tiere unterwegs, die vielleicht im blödesten Fall dich begrüßen oder vielleicht unfreundlich sind zu dir. Hat man da irgendwie blöde Hintergedanken, oder ist das einfach so, bist du da so gefestigt, dass dir das komplett egal ist?
Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich bin nicht der größte Tierfreund und schon ein bisschen ängstlich, aber in dem Moment habe ich solche Gedanken überhaupt nicht gehabt. Ich habe das einfach richtig genossen, mir hat das voll taugt. Es war technisch schwer, es war teilweise zum Schieben, es war echt, ich war da so fokussiert, und das hat mir einfach voll taugt. Ich habe da überhaupt keine Gedanken an irgendwas anderes verschwendet, das hat mir einfach mega taugt. Und es waren dann auch, weil du sagst Angst, das waren teilweise so Brücken, weil wir schon geredet haben über die Ram-Kuhgatter, das waren einfach Holzstämme, die über Bäche gelegt worden sind oder über Schluchten teilweise, und da waren richtig breite Löcher dazwischen, also die waren schon, und durch den Regen waren sie extrem rutschig, und auf den Dingen, also auf den Brücken, das war schon, also nicht direkt Angst, aber da waren wir schon extrem konzentriert beim Drübergehen. Also auf jeden also für jeden Baumstamm einen Fuß und das Radl noch über einen dritten Baumstamm drüber geschoben. Und das war schon hart. Also weil es teilweise echt weit runtergegangen ist und durch den vielen Regen, es entstehen dort so schnell reißende Flüsse. Also da ist vorher nichts. Eine halbe Stunde später hast du einen richtig reißenden Fluss, weil dieser Lehmboden auch nicht so viel Erden, so viel Wasser aufnehmen kann. Da waren wir dann schon konzentriert, und da waren schon ein paar dabei, wo man vorher sich kurz sammeln hat müssen, dass man ja keinen falschen Schritt macht. Und da habe ich auch von anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört, dass sie alles Mögliche versucht haben, am Hintern drüber robben, die Schuhe ausziehen, weil man barfuß vielleicht besseren Grip hat. Und ein Teilnehmer hat dann auch am nächsten Tag erst, es hat ja dann die ganze Nacht durchgeregnet, und der Bauch ist nicht kleiner geworden, sondern immer größer, der hat dann auch dort aufgegeben, und der hat dann auch ein Video geschickt, und die haben mir das angeschaut, und wenn ich das so gesehen hätte, vielleicht bei Tageslicht, weiß ich auch nicht, ob ich mich drüber traut hätte. Also die waren schon arg, aber alles in allem war diese Dschungelpassage einfach, die hat mir so taugt, das war absolut mein Lieblingsstückel.
Also sogar ein bisschen ein Vorteil, dass du nicht alles gesehen hast, was rundherum passiert ist.
Ja, oder vielleicht einfach, dass ich die paar Stunden vorher dort war und der reißende Fluss noch nicht so reißend war.
Für alle, die unseren Podcast nicht von den ersten Episoden weg kennen, wir haben damals ein bisschen gescherzt über das Briefing vom Race Across America, weil sie da so viel über die Kuhgatter geredet haben, wo man aber auf scheinen Asphaltstraßen unterwegs ist, und ich glaube, im ganzen Rennen kann ich mich an 2 Kuhgatter erinnern. In dem Fall hätte es wirklich Sinn gemacht. Habt ihr da im Briefing drüber geredet? oder hast du einen Vorteil dadurch gehabt, weil du das Briefing vom RAM noch dich dran erinnerst?
Ja, ich meine, das RAM-Briefing war ja so, man soll schräg drüber fahren, damit man nicht reinkommt mit dem Vorderreifen. Das war da keine Option, also das RAM-Briefing hat mir nicht geholfen. Und das Briefing am Start, ich habe es ja schon gelobt in der ersten Episode, glaube ich, das war sehr kurz, sehr knackig, sehr prägnant und lasst sie zusammenfassen. Ihr seid erwachsene Leute, seid nicht deppert. Und es ist dann jedem selbst überlassen, wie und ob man sie über so eine Brücke, unter Anführungszeichen, drüber lässt.
Du hast ja in der Nacht davor durch die Probleme mit deinem Reifen, dass du nicht weiterfahren hast können, dass du dann am nächsten Tag mit dem Radl und Mototaxi das richten hast lassen, zu 7 Stunden Schlaf kommen. Hat dir das in der Nacht geholfen? Warst du da besser konzentriert vielleicht oder emotional besser drauf? Weil man weiß ja, wenn man halt wirklich übermüdet ist, dass man ein bisschen krantig wird oder ungeduldig oder einfach irgendwie vielleicht nervös oder nicht so gut fokussiert ist. War das im Endeffekt vielleicht auch ein Vorteil?
Es hat sicher nicht geschadet, weil ich war wirklich gut drauf. Also auch wenn im vorletzten Einspieler, in der letzten Episode ein bisschen geflucht habe, aber ich war wirklich gut drauf, geistig fit und habe da zu dem Zeitpunkt, das war es bis kurz nach Mitternacht, war diese Dschungelpassage, keine Müdigkeitserscheinungen gehabt. Also das hätte sicher nicht geschaut. Andererseits, wenn ich 7 Stunden vorher dort bin, bin ich am höllischten Tag dort. Also, man weiß auch nicht, ob ich es dann wirklich in der gleichen Zeit geschafft hätte, ob ich nicht viel langsamer gewesen wäre, wenn mir der Schlaf gefällt hat. Aber zu dem Zeitpunkt im Dschungel war ich ausgeschlafen, gut drauf, habe mich gut gefühlt.
Was aber nicht davor dich irgendwie geschützt hat, dass die Technik wieder mal streikt, oder? Ich habe mir da ein paar Sachen notiert, aber vielleicht erzählst du uns selber, was noch passiert ist in der letzten Nacht.
Ja, vielleicht erzählst gar nicht ich erzähle es, aber vor 4 Wochen in dem Moment, wie es passiert ist.
Es geht kein einziger Knopf. Ich kann nicht rückwärts, ich kann nicht Pause, ich kann nicht Aktivität, ich kann nicht Stopp. Ich kann gar nichts. Und bitte sagt es mir nicht Hard Reset, weil meine Aufzeichnung.
Also vielleicht braucht man ein bisschen einen Kontext dazu. Also ich war dann wirklich aus der Single-Trail-Passage heraus und war wieder auf so klassischen ruandischen Schotterstraßen. Und auf einmal leuchtet mein Garmin auf und es ist alles weg. Ich sehe nur mehr 3 Punkte, dort wo die Knöpfe sind. Der restliche Bildschirm ist einfach weiß. Ich drücke herum, es passiert einfach nichts. Es ist nichts zu machen. Und ja, mein erster Gedanke war natürlich, scheiße, meine Aufzeichnung. Ich habe nämlich von Start bis zu dem Zeitpunkt durchgehend aufgezeichnet gehabt. Und ich habe, das ist jetzt kein blöder Scherz, ich habe in dem Moment ernsthaft gedacht, wenn der jetzt abstürzt und meine Aufzeichnung weg ist, dann setze ich mich ins nächste Taxi und fahre nach Kigali, weil wenn ich jetzt da 800 Kilometer umsonst gefahren bin und das nicht auf Strava posten kann, dann zucke ich komplett aus. Und es war echt, da war ich kurz echt so in so einer komischen Phase mental, dass ich echt richtig heiß war. Und es war halt voll blöd, weil es war so eine Schotterstraße, die war recht rough und es war zum Navigieren und mit dem Handy über Komoot, es hat geregnet auf dieser ruppigen Schotterstraße, das hätte halt nicht auf meiner Handyhaltung, das hätte halt nicht gehalten. Also ich habe zum Navigieren, war ich fast angewiesen auf den Garmin. Und ich habe mich dann wieder beruhigt, bin dann wieder runtergekommen und habe dann tatsächlich den Hard Reset gemacht, auch auf die Gefahr hin, dass die ganze Aufzeichnung weg ist. Und dann hat er neu gestartet, regebootet, die Aufzeichnung war noch da, ich habe einfach nur auf Play drücken müssen, die Route war sogar noch da und bin dann ganz normal weitergefahren. Aber ja, die ganze Scheißaktion hat sicher eine halbe Stunde dauert, bin ich da rumgestanden. Und ja, das war echt ein Scheiß und hat natürlich genau passt. Und während ich da herumgestanden bin, habe ich wieder zuschauen können, wie am Hinterreifen die Luft ausgeht. Dann habe ich nochmal aufgeblasen und habe mich dann rausgerettet aus der Gravel-Passage und war dann um 12:30 circa wieder auf Asphalt. Und dann bin ich weitergefahren.
Und den Strava-Account hast du nicht gelöscht. In der Wut.
Nein. Ja, Strava kann ich nichts dafür, wenn der Garmin. Ich weiß bis heute nicht, was er gemacht hat. Also ich habe schon mehrere Theorien gehört, ein Software-Update oder ein Bildschirmschoner, weil er ja durchgehend gelaufen ist und in der Nacht schaltet sich automatisch die Hintergrundbeleuchtung, dass sie das nicht einbrennt, weil es nur alte LCD-Technologie ist. Das soll man sagen lassen. Je nachdem, er ist dann wieder gelaufen und ich bin weitergefahren und war recht glücklich, dass ich mich nur mit dem Hinterreifen umärgern muss und nicht mit dem Garmin auch noch.
Ich würde jetzt echt gern wissen, wer da draußen diese Ängste noch schon alle kennt. Weil ich kann mich ja zurückerinnern, irgendwie so, ich glaube, bei jedem zweiten Radlrennen passiert das irgendwann, dass kurz einmal der Garmin hängen bleibt und ich weiß schon, dass neue starten hilft, aber gerade bei den älteren Geräten hat das nicht geholfen. Und dann hast du halt immer wieder gespeichert, dann hast du am Schluss 17 Dateien zusammenfügen müssen, das aber dann nicht gescheit funktioniert. Und beim letzten RAM haben wir es auch 8 Tage durchlaufen lassen und dann ist halt immer der Nervenkitzel, wenn du im Ziel auf Stopp und Speichern drückst, ob er das dann schafft oder ob er dann eingeht beim Speichern und vielleicht wirklich komplett abscheißt.
Ja, aber diesmal habe ich Glück gehabt. Es war dann, also ich habe ja gesagt, ich habe da in der Gravel-Passage immer wieder Reifenspuren gesehen und ich habe dann nach dem Single Trail das erste Zweierteam, ein Pärchen, überholt. Zuerst ein Stückchen gequatscht, ein bisschen gemeinsam, dann habe ich sie doch überholt. Und die haben mich dann natürlich, wie ich eine halbe Stunde herumgestanden bin, wegen meinem Garmin wieder zurück überholt. Und ich habe sie dann wieder zurück überholt. Und die sind dann dort am Asphalt eingecheckt in ein Hotel, ein Guesthouse, keine Ahnung, und haben dort ein bisschen geschlafen und ich bin dann weitergefahren und war dann wirklich, also auch wenn man sich nachher das Endergebnis anschaut, ich war dann wirklich, nachdem die gelegen und geschlafen sind, wirklich allein auf weiter Flur. Also es war vor mir ewig nichts, hinter mir ewig nichts. Und dann bin ich so im Finsteren dahin gefahren und habe alle halbe Stunde, dreiviertel Stunde meinen Hinterreifen aufgepumpt. Das war eh schon wieder Routine.
War dann dein Plan eigentlich, die letzte Nacht durchzufahren, weil du ein bisschen geschlafen, also ein bisschen 7 Stunden geschlafen hast die Nacht davor?
Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Ich habe ja selber unterwegs nie aufs Routing geschaut und auf den Zwischenstand. Also ich habe ja nicht gewusst, dass ich da jetzt komplett Mutterseelen alleine unterwegs bin, dass von vorne nichts kommt und von hinten nichts kommt und dass ich da allein unterwegs bin. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vielleicht geplanterweise irgendwo hingelegt, aber ich habe mich gut gefühlt, ich war echt ausgeschlafen nach 7 Stunden und habe mir dann vorgenommen, die Nacht durchzufahren. Aber, wie man schon hört, dazu ist es nicht gekommen.
Werbung. Die meisten Anmeldungen für die Saison 2026 sind jetzt schon abgeschlossen und vielleicht haben die ersten schon ihre Einladungs-E-Mails bekommen und sind dann bei der Finalisierung ihrer Anmeldung draufgekommen. Die allermeisten Rennen verlangen einen Versicherungsschutz, um sich final anmelden zu können.
Und selbst wenn keine Versicherung vom Rennveranstalter verlangt wird, muss ich sagen, ist es halt auch in meinem Interesse, dass ich in der Hinsicht gut abgesichert bin, weil ich meine, wer hat nicht schon mal einen Sturz gehabt oder einen Raddiebstahl oder eine Verletzung und dann muss ich mich nicht auf die Rennleitung verlassen, sondern da möchte ich mich selbst absichern.
Und genau dafür gibt es die Allianz Ultraschutz. Die Fahrradversicherung speziell für Radfahrerinnen von Radfahrerinnen, weil der Jakob und der Konrad sind selbst aktive Radfahrer und kennen die Probleme, die damit einhergehen. Verletzungen oder, wenn es glimpflich ausgeht, nur unter Anführungszeichen Materialschäden. Und gegen das alles kann man sie mit der Allianz Ultraschutz absichern.
wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass irgendwas schiefgegangen ist beim Radlfahren und dann schaut man manchmal blöd, dass dann plötzlich die Standardversicherungen das nicht absichern. Und vor allem, wenn es innerhalb eines Rennens ist, steigen fast alle aus. Und deswegen finde ich jetzt, das, was der Jakob und der Konrad anbieten, und das wird wirklich individuell maßgeschneidert, das ist jetzt nicht so ein Online-Formular, wo du irgendwas eingibst und dann bezahlst du für irgendeine Versicherungsleistung, sondern das ist echt Anfrage, dann wird Kontakt aufgenommen, dann checkt man kurz die Situation, dann wird individuell geschaut, was kann man am besten machen, und dann ist man für einen Betrag von 3,80 Euro im Monat dabei.
Nicht nur Rennen, sondern auch normale Bikepacking-Abenteuer sind damit abgedeckt. Mehr Infos zur Allianz Ultraschutz gibt's auf www.ultraschutz.de.
Werbung Ende.
Was ist passiert? Oder hast du einen Einspieler? Oder erzählst du es uns?
Ich habe einen, aber zuvor möchte ich noch kurz erzählen, wie dieser Weg war, diese Asphaltstraßen, auf der man dann unterwegs war. Die war extrem breit und ist anscheinend gerade noch verbreitert worden oder war gerade Baustelle, und wir haben geredet über die LKWs, die dort unterwegs sind und die LKWs, die sie auf die Seite legen. Dann passt ganz gut dazu, dass ich kurz erzähle, wie die Baustellen in der Nacht dort abgesichert waren. Nämlich einfach gar nicht. Also es war dann finster, es hat immer wieder hergeregnet, es war leicht nebelig, die Sicht war nicht wahnsinnig gut. Und auf einmal steht am rechten Straßenrand ein Bagger. Aber der steht mindestens bis zur Hälfte auf die Straßen rein. Da war kein Hütchen davor, kein Blinklicht, kein gar nichts. Da steht einfach, du fährst im Finsteren, so im Halbnebeligen, du siehst nicht gut, die Brünen ist angelaufen, leicht bergab, und auf einmal steht da ein unbeleuchteter Bagger mitten auf der Straße. Und da war aber dann auch der Hinweis, dass dahinter der Asphalt weg war, weil ja Baustelle ist. Also das hast du dann gleich gesehen. Und dann kommst du zu so ein paar Baustellen, und die Baustellen sind so, also nicht so, wie man es bei uns vielleicht kennt oder gewohnt ist, die sind dann auch gar nicht abgesichert. Also wenn du auf die andere Seite willst, da gibt es keine Umleitung oder irgendjemand oder eine Ampel oder irgendwas, sondern da ist eine riesige Baustelle. Wenn du auf die andere Seite bist, dann fährst du durch oder fährst nicht durch und schaust, dass du irgendwie durch die Baustelle durchschlagst. Und kurz vor dem Zwischenfall vom Einspieler, der jetzt kommt, war dann halt einfach, da war eine Brücke eingezeichnet, auf Garmin, auf Komoot, auf Google Maps. Die war aber einfach nicht da, weil Baustelle, da sind Baustellenfahrzeuge gestiegen und so. Und dann bin ich dort wirklich 10 Minuten auf und ab gegangen und habe geschaut, ja, wie kommen jetzt auf die andere Flussseite, und bin dann an einem Bagger vorbei, an zwei LKWs, habe mir da so durchgeschlängelt, und dann war so eine professorische Baustellenbrücke, und über die bin ich dann drüber, und ja, dann ist weitergegangen, zumindest eine Zeit lang.
Eine Brücke für Autos oder nur für Fußgänger und Radlfahrer?
Ja, das war einfach so ein professorische, weil die große Brücke, die haben es abgerissen und sie bauen eine neue, und das war einfach nur so ein professorische Stahlträger mit Holzbretteln dazwischen. Da kann jeder drüber.
Der sich traut,
aber das war schon eine Challenge für mich im Finsteren, die zu finden, weil einfach die ganzen Baustellenfahrzeuge, und bei uns sind ja Baustellen dann immer hermetisch abgeriegelt mit Zäunen und Sichtschutz, und da gehst du einfach durch und suchst nach der Brücke, und dann bin ich da drüber, und dann ist weitergegangen. Zumindest eine Zeit lang.
Okay, kleine Planänderung. Ich liege jetzt am Straßenrand mit meinem Biwaksack. Der Akku ist leer von der Lampe, und die andere die ganze Zeit angesteckt, und das Lupinedongel zeigt grün an, aber der Akku ist trotzdem leer. Also das ist ein Akkuproblem und kein Anwenderproblem. Aber okay, es hat so 15-16 Grad, ich liege direkt am Boden, weil ich keine Unterlagsmatte habe, aber Mit dem Bivi wird es eh ganz okay. Aber es ist jetzt schon ziemlich warm und ich werde meinen Wecker stellen in 1,5 Stunden, dann dämmert es eh schon. In der Zwischenzeit ladet der andere Akku, der funktioniert wieder. Und ja, schade, ich wäre gern bis zum Checkpoint gefahren. Hilft nichts.
Ich kann mich erinnern, du hast davor, also Tage davor, schon immer wieder mal dich gemeldet und einfach gesagt, dass die Stromversorgung fürs Licht irgendwie nicht so richtig gut hinhaut. Du hast es irgendwie immer geschafft, dich drüber zu retten, aber irgendwie hat es mit dem Laden oder der Ladestand war nicht stabil oder irgendein Problem. Hast du da schon mit dir herumgeschleppt oder bevor es eskaliert ist?
Ja, ich hatte 2 Akkus. Ich habe beide Akkus vor dem Start komplett vollgeladen. Und die Akkus haben auch so eine Ladestandsanzeige und wenn man sie ansteckt mit dem Ladegerät und auflädt, wenn das Ladegerät grün leuchtet, ist der Akku voll. Das war bei beiden so. Und dann bin ich mit einem Akku gestartet. Der hat glücklicherweise die erste Nacht komplett gehalten. Und dann habe ich den anderen angesteckt und der war einfach leer. Also der hat einfach kein Strom ausgespuckt und hat die Lampe nicht zum Erhellen, die Lampe nicht erhellt und nicht zum Glühen gebracht. Und dann habe ich einfach mit dem anderen Akku, mit dem Akku-Pack zugehängt und habe mich immer wieder drüber gerettet und auch in der langen Schlafpause natürlich komplett aufgeladen. Aber durch die lange, wie gesagt, 4 Stunden circa Dschungelpassage, wo ich das Licht halt auf der hellsten Stufe braucht habe und auf der Mittelstufe, war es einfach nicht hell genug, war es nicht sicher genug, war es nicht zum Fahren. Habe ich den Akku halt dann doch so weit leer gemacht, dass er nicht die ganze Nacht gehalten hat. Und dann war so um 3 circa dürfte es gewesen sein, bin ich wieder mal stehen geblieben, um den Reifen aufzupumpen. Und dann hat das Licht, das blinkt 3-mal schnell, bevor es ausgeht und dann war es aus. Und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt brauchen wir auch nicht herumärgern, es ist halt einfach so. Habe den Biwaksack ausgepackt und habe mir einfach hingelegt, weil es hilft ja nichts, ich brauche mich jetzt da nicht groß herumärgern. Habe das Licht nochmal angesteckt, ans Akku-Pack, um das aufzuladen und habe mir den Wecker gestellt eben auf 1,5 Stunden und habe dann dort 1,5 Stunden geschlafen. Dann hat es eh schon gedämmert. In der Zwischenzeit war der Akku so weit aufgeladen, dass ich weiterfahren habe können. Und ja, beim Aufstehen habe ich mir dann nochmal umgeschaut, wo ich da überhaupt liege. Ich bin dann wirklich 30 Zentimeter vom Straßenrand, also dort, wo der Asphalt aufhört, quasi im Bankett bin ich gelegen. Da waren riesige Steine unter mir, so richtig große Wurzeln. Und ich bin einfach draufgelegen und ich habe aber super geschlafen. Ich habe so gut geschlafen. Einfach im Gewand, das ich angehabt habe, im Radlgewand, ich habe mich nicht einmal groß umgezogen. Eine in den Biwaksack, das ist so wie so eine Rettungsdecke einfach. Und so richtig schön warm waren und habe super geschlafen. Und dann wollte ich gar nicht so richtig außer, weil wenn man dann so rausgeht aus dem Biwaksack, dann wird es schon ein bisschen kalt. Es ist so ein leichter Wind gegangen. Aber ja, dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren.
Das sind die Dinge, die man sich irgendwie nicht vorstellen kann, wenn man es noch nie gemacht hat.
Ja, genau so. Aber ich habe so gut geschlafen. Und dann bin ich so aufgestanden in der Dämmerung. Und dann war es auch noch so schief weghängen. Aber ich habe super geschlafen. Es ist richtig gut. Und danach ist mir auch richtig gut gegangen wieder. Also ist mir davor nicht schlecht gegangen, wir haben eh schon drüber gesprochen, ich habe die Nacht davor 7 Stunden geschlafen, aber das hat nochmal so einen richtigen Boost gegeben und dann habe ich gewusst, okay, jetzt fahre ich ins Ziel.
Was ich auch ganz lustig gefunden habe, bei meinem Transcontinental zum Beispiel, wenn geplanterweise man sich hinlegt im Dunkeln und weiterfährt, wenn es noch dunkel ist und du weißt im Nachhinein nicht einmal, was du geschlafen hast, weil du siehst das nicht beim Hinlegen und nicht beim Aufstehen. Es wird ein ewiges Geheimnis bleiben für dich selbst, wo du geschlafen hast. Du siehst nur den Punkt auf der Karten von der Garmin-Auswertung, dass du dort halt stillgestanden bist, aber kein Mensch weiß, wo das genau war und wie es dort ausgeschaut hat.
Ja, also ich bin dann noch ein bisschen weitergefahren und dann ist wieder was Lustiges passiert.
dieser Drecksfahrreifen. Ja, aber jetzt fahre ich wie auf hohen Eiern. Jetzt bin ich super nervös. Scheiß Dreck. Naja, aber immerhin, es ist gerade eine unglaublich geile Morgenstimmung. So, hängt ein bisschen Nebel drin und es ist gerade richtig geil. Also, schön ist es schon.
Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob die Einspieler neu sind oder ob das gleiche Thema, nämlich der Reifen verliert Luft, immer wieder kommt.
Ja, es war dann, wie gesagt, ich bin nach der Schlafpause ein bisschen losgefahren und dann, ich habe frisch aufgepumpt und dann haben wir so schnell die Luft verloren. Dann haben wir den Reifen nochmal angeschaut und dann war tatsächlich in der Lauffläche die Karkasse gerissen. Das war neu. Und dadurch war es dann auch wirklich Zeit, den Schlauch nochmals zu bicken. Diesmal mit dem großen Flicken und mit einem weiteren Flicken den Reifen innen. Dort, wo der hat einen kompletten Schlitz in der Karkasse gehabt. Der war komplett durch. Und dann habe ich von innen einen Flicken draufgepickt und den Schlauch nochmal gepickt. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich bin super nervös, weil ich hatte nur mehr einen Flicken. Also ich war jetzt wirklich am letzten Schlauch und habe nur mehr einen Flicken dabei gehabt. Und das waren noch, glaube ich, 150 Kilometer. Nein, mehr, 170 sind es vom letzten Checkpoint. Ich war 20 Kilometer vom Checkpoint, also 200 Kilometer noch mit einem Flicken unterwegs. Und ja, da war ich, und man merkt auch, die zwei Einspieler sind innerhalb von ein paar Minuten entstanden. Man merkt dann schon, auch wenn ich gesagt habe, ich bin gut ausgeschlafen und die 7 Stunden haben mich für ihre Karte, aber man merkt schon, dass die Emotionen so viel ungefilterter halt einfach schon sind, dass man schon ein bisschen dünnhäutiger wird und das dann halt von, weiß, super, super angefressen zu, man feiert den Sonnenaufgang oder die Morgenstimmung. Da liegt nicht viel dazwischen. Da ist man dann schon so ein bisschen emotionaler, als wenn man ausgeschlafen ist.
Jetzt näherst du dich dem Ziel, ist vom letzten Checkpoint bis zum Ziel es dann einigermaßen gut gelaufen. Es hat nämlich am Tracker sehr solide ausgeschaut.
Es waren deutlich weniger Höhenmeter. Also vielleicht ganz kurz noch, der letzte Checkpoint war in der zweitgrößten Stadt. Da war richtig viel los. Bin ich natürlich wieder im Morgen hinkommen. Tausende Schulkinder in Uniformen und erstmalig seit Kigali richtig viel Verkehr. Also da waren richtig viele Autos unterwegs und das war schon so ein bisschen ein Kulturschock fast, da jetzt wieder sich durchzunavigieren durch den Verkehr. Der Checkpoint war im Hotel Der kleine Prinz und da habe ich in der Früh, wann dürfte ich 7, 8 dort gewesen sein, einen Riesenberg Reis, einen Riesenberg Bohnen, einen Riesenberg Pommes gekriegt, 3 Fanta und habe mich da richtig gestärkt, habe mich da nicht stressen lassen, bin vielleicht eine Stunde dort geblieben und dann habe ich die letzten 170 Kilometer in Angriff genommen, wovon 60 oder 70, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wieder Gravel waren. Aber wie gesagt, viel weniger Höhenmeter und der Gravel, der ist richtig gut gerollt eigentlich. Aber diese Gravel-Passage, die hat mir dann schon richtig den Nerv gezogen. Also sie war wirklich schön zum Fahren, es war wirklich gut zum Fahren, aber sie ist durch recht dicht besiedeltes Gebiet gegangen. Es waren sehr viele Dörfer und es dürfte Markttag gewesen sein oder so. Es waren alle auf den Beinen und die einen haben Eier in die eine Richtung tragen, die anderen tote Hühner in die andere Richtung, bergeweise Ernte und in den Dörfern war richtig, richtig viel los. Da war am Marktplatz war die Hölle los und dementsprechend natürlich auch ganz viele Kinder, die wissen wollten, wie es mir geht, und da habe ich ihnen ihre WhatsApp-Nummer gegeben. Und das hat dann schon der Schlafentzug, das lange Rennen und die letzten 150 Kilometer, irgendwie ist das Ziel schon greifbar, aber man weiß, man ist schon noch wahrscheinlich 10 Stunden unterwegs. Und dann ist es richtig heiß geworden auch noch. Es hat dann das erste Mal, seit ich dann in Ruanda war, über 30 Grad gehabt. Und das hat echt alles so an mir gezehrt und hat mich so richtig, richtig fertig gemacht. Da, das hat mich echt gestresst, muss ich sagen. Da war ich echt nicht gut drauf in dem Moment. Also diese letzte Gravel-Passage, obwohl sie super zum Fahren war, die hat mich fast gebrochen mental, würde ich sagen.
Ist eigentlich vom Sitzen, von den Händen, von den Fußsohlen, also so die Kontaktpunkte Rad zu Körper, da irgendwie besonders unangenehm worden auf dem groben Untergrund?
Also Sitzprobleme habe ich bis zum Ziel, bis zum Schluss gar keine gehabt. Also das war wirklich super. Aber das habe ich auch, auf dem Radl sitze ich einfach super drauf. Das ist einfach cool. Und der Sattel, den ich habe, das passt einfach. Aber da hat es dann angefangen, dass ich die Hände, die ich schon gewusst habe, dass sie ein bisschen immer wieder taub worden sind und so, richtig zum Spüren angefangen. Und ganz leicht die Fußsohlen haben angefangen, so ein bisschen zum Jucken. Und das hat dann gesagt, da ist ein Stein drin. Dann habe ich ihn halt ein bisschen wieder zur Seite geschoben, so ohne den Schuh auszuziehen. Und das ist dann auch noch dazu gekommen. Und das war eben die Passage, wo sie beim Briefing gesagt haben, sie bauen gerade, also vom Ende her gesehen, asphaltieren sie es gerade und bauen gerade eine Straße. Und je später du dorthin kommst, desto kürzer wird die Gravel-Passage sein. Und als ich dann endlich von der Gravel-Passage unten war, und es ist jetzt wirklich keine Übertreibung, es war tatsächlich so, ich bin vom Gravel runter und auf den ersten Meter frischen Asphalt, und da ist dann Folgendes passiert.
Also, ich bin ja eigentlich wirklich ein geduldiger Mensch und ein positiver Mensch. So schätze ich mich zumindest selbst ein. Aber was zur Hölle ist mit diesem verfickten Scheißreifen? Heißt der Gravel-Reifen, weil er, sobald wenn er einen Meter Asphalt berührt, sofort in sich zusammenbricht. 60 Kilometer Gravel-Passage, kein Problem. Ein Meter am Asphalt. Rutschen, sofort. Denke ich mir, ja gut, fahre halt so ein bisschen dahin. Und es hat 30 Grad. Denke ich mir, gut, setze ich mich kurz in den Schatten, pick das schnell. Und dann werde ich von unserem alten Mann zugebunken. Der hat so einen Reifenflick-Shop. Und der hat so einen netten Verschlag mit so einem Sonnendach. Ja, kam, habe den Reifen ausgebaut und setze mich dorthin. Regen horizontal ins Gesicht. Ist natürlich nicht dran zu denken, so ein Loch zu finden und einen Batschen zu picken. Ja, Regen abgewartet, weil es irgendwie überdachten Arbeitsplatz hat er nicht. Der sitzt einfach auf der Straße und aus einem Verschlag. Gut, jetzt war gerade Schul aus. Und in dem Dorf gibt es 4 oder 5 verschiedene Schulen mindestens. Also so viele verschiedene Uniformen habe ich gesehen. Ja, 5.000-6.000 Kinder sicher unterwegs. Ja, und der Weißbrot beim Batschenflickmann, das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Ja, und wie der Regen dann aufgehört hat, habe ich ein bisschen Publikum gehabt.
Ich glaube, da ist alles drin in dem Einspieler, was dann tatsächlich passiert ist. Also wieder Luft verloren im Reifen, aber wieder so schnell, dass nicht mit einfach Aufpumpen zum Weiterfahren war. Und dann, das war wirklich so, da ist ein alter Mann gesessen unter so einem kleinen Sonnenschirm oder Sonnendachel auf einem kleinen Bankerl vor sich die Lavur und der hat dort Reifen geflickt. Da bin ich zugefahren, hat er mich hergewunken, habe mich einen Reifen ausgebaut, habe ich mich dazugesetzt und in dem Moment, also es ist für mich gefühlt aus dem Nichts kommen. Kompletter Sturm, ein voller Schüttregen, der ist mir einfach ins Gesicht und da war nicht dran zu denken, den Reifen zu flicken, dann habe ich mich halt untergestellt und der Regen war dann eh nach Viertelstunde, 20 Minuten vorbei. Und dann bin ich wieder dorthin zu dem Verschlag und dann es war wirklich, ich habe dann, eins der Kinder hat sehr gut Englisch gesprochen, hat mir dann erklärt, ja, alle Schulen gehen jetzt nach der Schule zum Fußballplatz und tun dort kicken. Und deswegen sind dann halt wirklich alle Schulkinder dort an mir vorbeigegangen und sehr viele sind stehen geblieben und haben sich das Spektakel angeschaut, wie dort mein allerletzten Flicken zuerst das Loch gesucht habe, dann den verpickt habe und ja, dann haben wir noch versucht zu erklären, dass ich, bevor ich jetzt den Mantel wieder drauf tue, gerne mal durchschauen möchte und dann haben wir tatsächlich mit dem alten Mann ein winziges Drahtstück, das im Mantel gesteckt ist, gefunden und dann mit zwei Zangen und sehr viel Fingerspitzengefühl das auch wieder ausgebracht. Ja, und also die Kinder sind wirklich so nah an mir gestanden und ich habe eh schon gesagt, wie schlecht die drauf waren, wie genervt die schon waren, weil das so hart war, das ganze Stickel. Und da habe ich mir echt, es war wirklich eine Geduldsprobe für mich. Also so süß die Kinder waren und so nett und hilfsbereit alle waren, aber da war ich wirklich an der Grenze, dass ich mal so richtig auszucke und einen Schreier loslasse.
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt, der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgen Nummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Villers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen. Radl fahren und bin zwischen Niksitsch und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angeguckt über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Der Einspieler hat mir so gut gefallen, wenn etwas losgeht mit ich bin eigentlich ein geduldiger Mensch, aber Punkti, 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 dann kommt immer was Gutes. Von da weg hast du es aber bis ins Ziel geschafft. Kann man das so sagen? Ohne gröbere, also Akku, Garmin, Reifen, Sitzfleisch, alles hat durchgehalten.
Es hat dann tatsächlich alles durchgehalten. Es waren schon noch lange 90 Kilometer. Also es hat sich schon zart, wie man sagt. Also, aber es war dann einfach zum Fertigfahren. Es waren dann keine großen Hindernisse mehr, es war alles Asphalt. Es hat, je näher man an Kigali gekommen ist, desto stärker ist der Verkehr geworden. Und eigentlich war ja der Plan, noch bei Tageslicht anzukommen, weil ich nicht am Zielfoto mit der High-Vis-Westen drauf sein wollte. Es ist einfach nicht ganz ausgegangen. Ich war um 18.44 Uhr im Ziel. Da war schon 44 Minuten Nachtfahrmodus. Es wird halt wirklich einfach um Punkt 6 finster. Du kannst dich nicht drüber retten und 44 Minuten im Tagfahrmodus weiterfahren. Es war dann noch das letzte Stückel am Flughafen vorbei, das war so eine richtig lange, geschmierte Steigung, die war noch richtig zart. Und da bin ich dreimal stehen geblieben und habe meinen Schuh und meinen Socken ausgezogen, weil die Fußsohlen so wehgetan haben. Und ich habe gedacht, ich habe Glasscherben drin, aber es war nichts drin. Es war einfach nur schon durch die Anstrengung. Natürlich im Regen ist der Fuß auch feucht worden und das hat dann so richtig wehgetan. Und ja, dann habe ich es endlich geschafft. Dann war das Convention Center schon zu sehen. Und du bist in einer geraden Linie auf das Convention Center zugefahren. Und auf einmal macht der Track eine 90-Grad-Biegung und schickt dich noch über 2 Kilometer Kopfsteinpflaster. Und das war richtig hart. Ich meine, es war irgendwie zum Erwarten, der Organisator ist ein Belgier. Aber das war dann, wenn man schon sieht, das Convention Center und du die gerade Linie hin schon siehst und dann schickt er die im Abendverkehr durch dieses Marktviertel in Kigali, wo richtig viel los war, richtig viel Menschen, über brutalsten Kopfsteinpflaster. Das war noch so richtig hart.
Ich glaube, es gibt ja nur eine Aufnahme, wo du auf der Zielgeraden dich schon wirklich auf den Moment freist, wenn es dann endlich vorbei ist und dir ein bisschen Luft verschaffst.
Ja. Wenn ich heimkomme, den tue ich nicht einmal spenden, den zerschneide ich, haue ihn an die Häcksleine, damit der nie jemand mehr so ein Leid zufügen kann.
Ich bin auch gerügt worden von der Sabine, dass ich mich jetzt zusammenreißen soll und positiv bleiben soll. Und auch wenn wir jetzt natürlich die Einspieler genommen haben, ich war während den ganzen Rennen eigentlich immer gut drauf und positiv, aber dieser Reifen, dem gegenüber war ich nicht so positiv eingestellt und der hat mich schon ein bisschen genervt. Aber es war dann endlich geschafft, am Convention Center vorbei und 100 Meter daneben ins Ziel eingefahren, erwartet worden vom Sieger, einem Freiwilligen und Finisher Geschenk entgegengenommen, getauscht gegen einen Tracker und Foto gemacht, Finisher Foto. Mit der High-Vis-Jacken, natürlich. Es war mir nicht vergönnt, bei Tageslicht anzukommen.
Wie war die Stimmung im Ziel?
Die war wirklich gut. Also ich habe so vom Timing her einfach das Glück gehabt, dass der Sieger gerade vor Ort war und dass die zwei, der Marius und der Sören, direkt vor mir, aber 5 Stunden vor mir, und die haben direkt im Ziel in dem Hotel gewohnt und sind dann runtergekommen und haben gratuliert, haben auch noch ein bisschen getratscht und so. Und ich habe ja mitgedacht vorher, oder mitgedacht, vielleicht war ich einfach zu faul, ich habe das Hotel durchgehend gebucht gehabt. Das heißt, ich habe jetzt nicht Hotel suchen müssen und irgendwas, sondern bin gleich ins Hotel gefahren, es ist 400 Meter vom Ziel entfernt gewesen, gleich in die Dusche. Das war noch so ein Grund, warum ich eigentlich bei Tageslicht ankommen wollte, weil das Hotel hat eine Solardusche gehabt. Und wenn man nach 9 duschen will, hat es kein warmes Wasser mehr gegeben. Aber bei mir hat es noch warmes Wasser gegeben. Dann habe ich Pizza bestellt, eine Pizza und eine Lasagne, und haben wir die Pizza reingehauen und die Lasagne aufgehalten für später und bin dann sofort eingeschlafen.
Hast du vielleicht bei deinem Finisher Essen Fanta und Cola zu dir genommen, weil ich kann mich an ein Foto erinnern.
Ja.
Du hast dir erzählt, dass es entweder Fanta oder Cola gibt, oder beziehungsweise das, was eigentlich Cola sein sollte, heißt Fanta oder umgekehrt. Aber es hat dann ein Foto gegeben, wo 2 Flaschen nebeneinander stehen, eine gelbe und eine schwarze.
Ja, es war im Hotel, im Kühlschrank hat es halt auch nicht immer alles gegeben, und wie ich angekommen bin, hat es halt noch 2 zuckerhaltige Getränke gegeben, eins war Fanta, eins war Cola, und ich habe mir beide genommen und gleich runtergeleert zur Pizza dazu.
Und die wichtigste Frage: Hast du dann den Garmin gestoppt, gespeichert und hochgeladen?
Ja, ich habe gestoppt, gespeichert, und die Synchronisierung bei so großen Files, die dauert halt echt immer ewig. Und ich war einfach so fertig und so müde, und es ist halt, wenn man ankommt, wenn das Rennen noch 500 Kilometer weitergegangen wäre, wäre ich noch wach geblieben und wäre vielleicht noch weitergefahren, aber es fällt so irgendwie so eine Last ab, und man entspannt sich so, und ich bin dann mit Garmin und Handy auf der Brust eingeschlafen, und als ich dann um 3 in der Früh aufgewacht bin, war es hochgeladen, und das war das Allerwichtigste. Dann habe ich mir die Lasagne, die ich ja schon in weiser Voraussicht gekauft habe, weil ich einen riesigen Hunger gehabt, wie ich aufgewacht bin um 3 in der Früh, die Lasagne gegessen, weitergeschlafen, ja, mit einem richtig guten Gefühl, weil ich gewusst habe, es ist hochgeladen. Es hat funktioniert.
Bevor wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die aus der Instagram-Community gekommen sind und der E-Mail selbst dann auch notiert habe, bitte erzähl uns noch ein bisschen was vom Ergebnis. Also, welche Platzierung hast du gemacht? Wer hat gewonnen? Wie viele Leute sind von den Gestarteten ins Ziel gekommen?
Während der Lukas das Ergebnis aufruft, habe ich noch kurz von meinen Notizen. Also, ich habe ja, also ich wirklich die ersten paar Tage extrem taube Finger gehabt. Inzwischen geht es schon gut und bin eigentlich ganz normal wieder. Habe ich am Frühstückstisch komplett randaliert, und ich habe einfach so wenig Gefühl gehabt, ich habe alles umgeschmissen, mir ist alles runtergeflogen, ich habe das Buttermesser nicht benutzen können, es war kompliziert. Aber die Fußsohlen waren nach dem Duschen, ich habe wirklich gedacht, ich stehe in Glas die ganze Zeit, aber nach dem Duschen war das einfach wieder vorbei und habe ganz normal wieder auftreten können. Also die einzigen, unter Anführungszeichen, bleibenden Schäden, die ich davon getragen habe, waren für ein paar Wochen die Taubenfinger.
Dazu können wir halt eh noch kurz was sagen, weil ich glaube, das ist ein Zustand, den viele kennen, dass für ein paar Wochen die Finger beleidigt sind, und ich habe dir ein paar Sachen geborgt und mitgenommen von meiner Ergotherapeutin, und vielleicht ist das ja für viele interessant, und da erzählen wir dann noch kurz, was da quasi die Übungen sind oder die Maßnahmen sind, die in vielen Fällen helfen können.
Ja, inzwischen ist das Ergebnis da vor mir liegend. Gewonnen hat der Elius Civilis aus Litauen. Starke Leistung, also unter 50 Stunden, 49 Stunden, 53. Er hat aber wie 6 der ersten 7 ein Time Penalty for Drafting fürs Windschattenfahren kriegt. Also 1 Stunde 15 Time Penalty. Und jetzt wird's kontrovers. Die schnellste Dame und der achtplatzierte Mann, die sind beide in dieser Dschungelpassage eine Abkürzung gefahren und haben sich nicht über diese arge Brücke, von der wir gesprochen haben, ich weiß nicht, ob sie sie verfahren sind, ob sie sie nicht drüber gewagt haben, sie sind jedenfalls, und das sieht man im Tracking ganz eindeutig, diese Passage nicht gefahren, sondern haben die auf der Hauptstraße abgekürzt. Und die haben jetzt nur, unter Anführungszeichen, einen 2 Stunden 15 Time Penalty bekommen. Und es ist ein Fixed Route Rennen, und wenn man nicht die ganze Route abfährt, finde ich, ist 2 Stunden 15 Time Penalty zu wenig. Meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Und wenn man dann bedenkt, was für Passage sie sehr Sport haben dadurch, ist es viel zu wenig. Und meiner Meinung nach wäre das einzig Richtige, so schwer man das fällt, zu sagen, aber ich glaube, eine Disqualifikation gewesen. Man kann nicht einfach den Kurs abkürzen und dann trotzdem noch im Ergebnis stehen. Vielleicht ist es kontrovers, dass ich das sage, aber das ist ganz klar meine Meinung.
Ich glaube, dir geht es auch nicht darum, dass deine Platzierung um 2 Plätze besser werden sollte, weil das ist vollkommen egal. Aber es ist einfach der Fairness-Gedanke gegenüber allen anderen.
Ja, genau. Also um mich selber geht es da wirklich nicht. Ich bin aber jetzt 14. beziehungsweise 13. Mann, 14. Gesamt bin oder 12. öfter, das ist mir ja egal. Darum geht es mir wirklich nicht. Aber wenn man da sich doch Teile der Strecke erspart und dann noch dazu richtig schwierige, finde ich, ist 2 Stunden 15 einfach zu wenig. Und der direkt vor mir Platzierte, der hat 3 Stunden gekriegt, auch für Drafting und für die gleiche Abkürzung. Also, ja, also theoretisch hätte ich 11. sein können, aber ob jetzt 14. oder öfter bin oder 13. oder 9., darum geht es mir wirklich nicht.
Wichtig ist, dass alles auf Strava ist.
Wichtig ist, dass ich die komplette, von meiner komplette Fahrt, alle 1022 Kilometer auf Strava abgebildet habe. Aber ganz, ganz allgemein, also ich bin zufrieden, obwohl ich mein hochgestecktes Ziel, ich habe gesagt zwischen 60 und 70 Stunden, deutlich verpasst habe. Und wenn ich mir so das Ergebnis anschaue, zwischen 60 und 70 Stunden waren eigentlich nur die Plätze 4 bis 7. Alle danach waren schon über 70 Stunden unterwegs. Also das Ziel war hochgesteckt, klar zu hoch. Aber mit dem Wissen, das ich vorher gehabt habe und auch wenn ich jetzt meine Leistung anschaue, war es nicht unrealistisch. Ich war halt dann natürlich von den Gegebenheiten vor Ort überrascht. Das habe ich vorher nicht wissen können. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance.
Die Siegerzeit ist allerdings schon echt irre. Also 49 Stunden, 53, dann halt den Penalty dazu, dann ist es knapp über 51 Stunden. Aber man kann sagen, ganz grob 500 Kilometer pro Tag und nach deinen Erzählungen, welche Parcours, also welche Gravel-Passagen da dabei waren, ist das schon wirklich, wirklich ganz brutal stark.
Ja, also größten Respekt auch alle, die da unter 70 Stunden gefahren sind. Das ist wirklich stark.
Wie war die Finisher-Quote?
56 von 92, wovon 7 Pärchen, die wir jetzt Doppelzeit haben. Also natürlich sind ja beide ins Ziel gekommen, also kann man das schon so rechnen, ja. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz lobend erwähnen, den Emanuel Matti, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, es war extrem lustig, den in Ruanda zu treffen. Der steht in der Liste nicht als Finisher, aber also weil er außerhalb des Zeitlimits angekommen ist, Also am ersten Tag im Hotel hat es irgendwas eingefangen, ist 2 Tage mit 40 Fieber und Durchfall im Hotel gelegen. Beim Checkpoint 1 ist das Rennen trotzdem zu Ende gefahren. Bei jedem Checkpoint, der war schon geschlossen, aber er hat es einfach durchgezogen, war am Sonntag um 19 Uhr im Ziel und war dann im gleichen Flieger am Montag um 2 in der Früh mit mir. Also hat sie dann auch für die letzte Nacht das Hotel gespart. Aber wirklich mega Leistung. Es gab einige, die wirklich massive gesundheitliche Probleme gehabt haben und es trotzdem zu Ende gefahren sind. Also Hut auf. Hut ab. Hut ab natürlich.
Bitte schneid es nicht aus.
Wenn man jetzt theoretisch noch sagt, du hättest die 7 Stunden nicht schlafen müssen, wäre das platzierungsmäßig ein großer Sprung gewesen nach vorne?
Es war nicht nur 7 Stunden Schlaf, sondern es war ja Gesamtstehzeit 12 Stunden. Wenn ich die einfach abziehen würde, wäre ich in den Top 10, aber so kann man es ja nicht rechnen, weil durch die 7 Stunden Schlaf war ich dann in der zweiten Hälfte sicher deutlich schneller, als ich gewesen wäre, wenn ich nicht geschlafen hätte. Deswegen kann ich es nicht sagen. Ich denke, Marius und Sören, mit denen war ich das ganze Rennen über mehr oder weniger gleich auf. Und die waren dann im Endeffekt 6 Stunden vor mir im Ziel. Ich denke, dass ich dort in der Gegend gewesen wäre. Ich denke nicht, dass ich wirklich 12 Stunden weiter vorne platziert gewesen wäre. Ganz kurz, Shoutout an Marius und Sören. Es war sehr, sehr nett, mit ihnen immer unterwegs zu treffen. Und Fun Fact für unseren Podcast, sind beides Studenten gewesen beim Kurt Matzler in Innsbruck.
Ram Finisher
und haben auch von ihm den Vortrag über das Ram gehört und zumindest zum Teil dadurch inspiriert. Also sehr lustig, wie alles zurückkommt.
Weil das jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen ist und wir die Zeit schon mehr als aufgebraucht haben, aber noch einiges zu besprechen hätten, ist unsere spontane Idee, in den nächsten Tagen noch eine kleine Zusatzfolge anzuhängen, wo wir dann noch über die Nervenproblematik in den Fingern sprechen, die Fragen beantworten, die du bekommen hast. Und jetzt damit Danke sagen.
Ja, und euch, die noch keine Fragen gestellt haben, noch die Chance zu geben, uns noch Fragen zu schicken bis zur nächsten Aufnahme. Dann bringen wir die auch noch unter.
Und vielleicht auf der Uni Innsbruck zu inskribieren, beim Professor Kurt Matzler, das Ram zu fahren, rund um Rwanda zu fahren. Ja, es gibt viele coole Dinge, die man machen kann.
Und über die erfahrt ihr am besten bei uns im Podcast.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.